DW Menschen und Märkte.
Arbeitsplatzverluste durch Ukraine-Krise, chinesische Städte auf Werbetour und Immobilienblase in Israel wegen niedriger Zinsen in Europa. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben Russland ein Ultimatum bis zum 30. Juni gesetzt, um den Konflikt in der Ukraine zu entspannen. Andernfalls werde die EU weitere Sanktionen gegen Moskau beschließen, heißt es in einer Erklärung des EU-Gipfels von heute in Brüssel. Eine Ausweitung des Konflikts könnte allein in Deutschland bis zu 25.000 Arbeitsplätze kosten, glaubt der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Die Organisation vertritt die Interessen deutscher Unternehmer in Osteuropa. Die Exporte nach Russland und die Ukraine seien bereits kräftig zurückgegangen. Eric Graydon.
Der Russland-Lobbyist Eckhard Cordes macht sich Sorgen um den deutschen Handel mit der Ukraine und Russland. Unsicherheit auf allen Seiten, russische Konsumenten, die angesichts der aktuellen Lage lieber noch warten wollen, bis sie sich das neue Auto kaufen, und natürlich das lästige Thema Wirtschaftssanktionen. Der Vorsitzende des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft glaubt, das sollte keine Lösung gefunden werden, von der Krise in der Ukraine eine große potenzielle Gefahr für die deutsche Wirtschaft ausgehen könnte.
Die Exporte in die Ukraine in den ersten 4 Monaten, also Januar bis April, ist um über 30% zurückgegangen und der Export nach Russland um 14%. Das sind große Zahlen. Wenn die Negativentwicklung anhält, dann könnten davon 20.000 bis 25.000 Arbeitsplätze in Deutschland betroffen sein.
Ein solcher Stellenabbau sei allerdings auch nur zu befürchten, wenn sich die Verringerung des Handelsvolumens so fortsetzt wie in den ersten 4 Monaten des Jahres. Cordes appelliert dann auch an die Politik, möglichst schnell eine Lösung zu finden.
Wir sind davon überzeugt, dass diese Krise, die wir haben, politisch, diplomatisch gelöst werden muss. Das heißt, wir brauchen dort eine Konstellation, ein politisches System, in dem sich möglichst alle relevanten Gruppen der Ukraine, auch ethnische Gruppen, wiederfinden.
Allerdings gibt es dann noch etwas, über das sich Cordes freuen würde, und zwar, wenn man endlich aufhören würde, über Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu sprechen. Diese Unsicherheit führt zu erheblichen Beeinträchtigungen der Handelsbeziehungen.
Investitionsentscheidungen werden verschoben, weil man eben immer noch das Damoklesschwert der Sanktionen über sich sieht. In dem Moment, das ist meine Überzeugung, wo dieses Damoklesschwert weg ist, weil wir eine politische, eine belastbare politische Lösung des Konflikts haben, wird sich das verbessern.
Cordes hält enge Kontakte zur politischen und wirtschaftlichen Führung Russlands. Er war als einer der wenigen deutschen Vertreter im Schatten der Krim- und Ukraine-Krise kontroverserweise zu einem vom russischen Präsidenten Putin organisierten Wirtschaftsforum in St. Petersburg gereist.
Meine Gespräche mit russischen Politikern, aber im Wesentlichen mit russischen Wirtschaftsführern zeigen, dass, und ich rede jetzt über die Krim, dass das, was dort geschehen ist, ein Höchstmaß an Zustimmung in der russischen Bevölkerung findet. Man muss dieses immer berücksichtigen, wenn man sich die Frage stellt, wie kann ein Kompromiss aussehen und wie wird Putins Agieren aus Russland interner Sicht gesehen.
Eine Umfrage unter den Mitgliedern des Ostausschusses ergab, dass 53% der Unternehmen für die kommenden 12 Monate eine Rezession in Russland erwarteten. Die russische Wirtschaft lahmt schon seit einiger Zeit. Hier sieht Cordes massiven Investitionsbedarf. Gerade die Infrastruktur des Landes, von Straßen bis zur Stromversorgung, seien in einem teils abenteuerlichen Zustand und müssten dringend angegangen werden.
Wenn sich chinesische Städte in Deutschland präsentieren, geht es ihnen nicht darum, Touristen anzulocken. Sie wenden sich vielmehr an Investoren und Firmen. Das war auch während einer Veranstaltung in Köln zu beobachten, bei der sich eine Region vorstellte, die als das Silicon Valley Südchinas gilt. Deren Unternehmen halten in Deutschland Ausschau nach Partnern. Zhan Danhong.
Ich war schon in der Schule ein Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Mit diesem Bekenntnis erntet Yang Pengfei, Direktor der Sonderwirtschaftszone der südchinesischen Stadt Huizhou, sofort Sympathie bei den deutschen Unternehmern und potenziellen Partnern der chinesischen Firmen aus seiner Stadt. Huizhou liegt vis-à-vis Hongkong und direkt neben Shenzhen, wo das Wirtschaftswunder vor über 30 Jahren seinen Anfang nahm. 1992 wurde die Sonderwirtschaftszone der Stadt Huizhou gegründet und hat sich in den letzten Jahren zum Silicon Valley Südchinas entwickelt. Das in Europa wohl bekannteste Unternehmen aus der Stadt ist TCL, das 2004 den französischen Telekommunikationskonzern Alcatel geschluckt hat. Die Kassen der Unternehmen dort sind prall gefüllt. Sie wollen in Deutschland durch Übernahme oder Beteiligung Technologie und Märkte erschließen. 10 Unternehmer hat Herr Yang mitgebracht. Einer davon ist Yu Zhengming, Chef von TTC Investment. Spezialisiert ist seine Firma auf Elektronik für Autozulieferer, LED-Technik und Touchscreens. Das BMW-Werk in München ist mit seinen LED-Leuchten ausgestattet. Und mit dem weltweit größten Autozulieferer Bosch kooperiert er seit 4 Jahren. Die deutsche Technologie und die chinesischen Produktionskosten bilden in seinen Augen eine unschlagbare Kombination.
Ich kann es mir vorstellen, mit deutschen Unternehmen über Zusammenarbeit bei Produktionsverfahren sowie bei der Errichtung gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungszentren zu reden.
Also eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Für Wang Wei, China-Direktor der Beratungsgesellschaft KPMG, ist das das Besondere an dieser Unternehmergruppe.
Die große Technologiedichte der Unternehmen aus Huizhou ist beeindruckend. Beispiel Autoelektrik. Das hat auch mit deutschen Investitionen in China zu tun. Bei der LED-Technik weisen die chinesischen Unternehmen von Chips bis Modulen eine tiefe Wertschöpfungskette auf. Hinzu kommen Hightech-Firmen im Bereich mobiles Internet und Cloud Computing. Das unterscheidet diese Wirtschaftszone von vielen anderen Industrieparks in China.
Solche Unternehmen haben dazu beigetragen, dass die Wirtschaft in der Stadt Huizhou in den letzten Jahren doppelt so schnell gewachsen ist wie die Gesamtwirtschaft in China. Dass sich Yang Pengfei bei der ersten Präsentation seiner Stadt für die Rheinmetropole Köln entschieden hat, erklärt der smarte Chinese so.
Köln grenzt an das Ruhrgebiet, das eine starke Industriebasis hat und den Strukturwandel gemeistert hat. Die Region um Köln ist stark im Maschinenbau, neuen Materialien und neuen Energien. Das sind genau die Bereiche, in denen wir Kooperation mit Deutschland anstreben.
Für den Fall, dass sich ein paar Unternehmen aus Huizhou in Köln niederlassen wollten, hat Michael Josipowitsch, stellvertretender Leiter der Wirtschaftsabteilung der Stadt Köln, bereits ein Angebot.
Wir haben eine Informationsbroschüre, die genau zeigt, welche Formalitäten zu erledigen sind, welche Unterlagen benötigt werden. Und wir garantieren dann, wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen, dass die Bearbeitung vor Ort hier in Köln maximal 4 Wochen dauert.
Das sei konkurrenzlos in Deutschland. Das Angebot gilt für alle chinesischen Investoren und ist Teil der China-Initiative, die 2005 von der Stadt Köln gestartet wurde. Sie scheint Früchte zu tragen, denn rund ein Zehntel der über 2000 chinesischen Unternehmen, die in Deutschland die Zentrale, eine Vertretung oder ein Joint Venture haben, sind in Köln zu Hause. Mit ihrem Interesse an Köln und Deutschland meinen es die Unternehmen aus Südchina ernst und haben die Kölner Beratungsgesellschaft Eutech zu ihrer Repräsentantin in Deutschland gemacht. Das hat sich offenbar ausgezahlt, denn pünktlich zu ihrer Ankunft in Köln wurden für jedes Unternehmen potenzielle deutsche Partner gefunden. Natürlich müssen sie einander erstmal beschnuppern.
Sie müssen vorfühlen, vorhören, welche Interessen auf den Seiten bestehen. Und dann müssen sie langsam die Annäherung schaffen, dass sie wirklich die Interessen zusammenbringen, die zusammengehören.
Sagt Carsten Riemer, Rechtsanwalt bei Eutech. Interesse bestehe bei deutschen Unternehmen, ebenso Vorbehalt. Schließlich genießen chinesische Investoren in Deutschland nicht das beste Image. Es sei auch eine Mentalitätsfrage, meint Riemer.
Einen habe ich gesehen, der braucht Geld für seine Entwicklung und seine Forschung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er vom Charakter innerlich noch über seinen Schatten springen muss. Und das wird wahrscheinlich häufiger vorkommen, dass die Leute theoretisch Geld brauchen für die weitere Expansion ihres Unternehmens, aber innerlich lernen müssen zu teilen.
Deutsches Know-how plus chinesisches Geld. Auch an diese Kombination wird man sich wohl gewöhnen müssen. Begegnungen wie diese schafften Vertrauen und Sympathie, meint Riemer. Mit folgender Voraussage hat Yang Pengfei auf jeden Fall einen Pluspunkt bei den Deutschen gesammelt.
Ich denke, dass die deutsche Fußballmannschaft ins Finale kommt. Mit einer guten Leistung können die Deutschen Weltmeister werden.
Chen Danhong über die Partnersuche chinesischer Firmen in Deutschland. In Israel wächst die Angst vor einer Immobilienblase. Das liegt auch an den Niedrigzinsen in der Europäischen Union und den USA. Weil die Zinsen in Israel höher sind, strömt viel Kapital ins Land. Und das treibt nicht nur die Immobilienpreise nach oben, sondern verteuert auch die israelische Währung, den Schekel. Christian Wagner aus Tel Aviv.
Der 17. Stock mit Ausblick über die Stadt und das Mittelmeer. Es gibt schlechtere Arbeitsplätze in Tel Aviv. Und auch mit seinem Job hat es dann Kata Rivas ganz gut getroffen, denn er kann eine israelische Wirtschaft vertreten, die geradezu brummt.
We are relatively in a good shape.
Uns geht es vergleichsweise gut. Die Arbeitslosenquote liegt unter 6%, so niedrig wie vor 20 Jahren. Wir haben Preisstabilität mit einer Inflation zwischen 1% und 2%, und Israel könnte mit seiner Haushaltsdisziplin die Maastricht-Kriterien für den Euro erfüllen. Wir bekommen deshalb gute Noten von der OECD und vom Internationalen Währungsfonds. Dann Kata Rivas ist beim israelischen Unternehmerverband zuständig für Außenhandel. Hinter den guten Zahlen, sagt er, tun sich aber auch eine Reihe von Problemen auf. Erstens die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in Israel. Die zunehmend ungleiche Verteilung von Wohlstand bekomme der Wirtschaft nicht gut. Zweitens die Aufwertung des Schekel, denn die Stärke der israelischen Währung verteure die Exporte. Der Grund: Während in Europa die Zinsen gegen Null gehen, liegen sie in Israel noch etwas höher. Das lockt Kapital an. Noch stärker wirkt sich allerdings der Erdgasexport aus den gerade erst erschlossenen Vorkommen im Mittelmeer aus. Weil Israel deutlich weniger Energie importiert als früher, gewinnt der Schekel gegenüber Dollar und Euro weiter an Wert. Inzwischen ist in Israel schon von der holländischen Krankheit die Rede, weil plötzliche Rohstoffexporte den Wechselkurs treiben und so der heimischen Wirtschaft schaden, so wie in den Niederlanden der 60er Jahre.
For a country like Israel, which is depending on export.
Für ein Land wie Israel, das auf Exporte angewiesen ist, ist das ein echtes Problem. Wir büßen Wettbewerbsfähigkeit ein. Also es gibt da ein paar dunkle Wolken, aber ich nehme mal an, dass die meisten Europäer liebend gerne mit uns tauschen würden. Während Kata Rivas die Regierung Netanyahu für ihre Haushaltsdisziplin lobt, beklagt er, Jerusalem tue zu wenig gegen den starken Schekel. Die Logik dahinter: mit dem starken Schekel werden Importe billiger. Das drückt auch in den Supermärkten die Preise, und genau darauf warten die Verbraucher in Israel sehnlichst. Uns stört schon sehr, dass die Regierung die Senkung der Lebenshaltungskosten wichtiger nimmt, als industrielle Produktion im Land zu halten. Wir diskutieren das mit der Regierung, denn hier wird die einheimische Produktion mehr und mehr durch Importe ersetzt. Deutlich sichtbare Verwerfungen erlebt der ohnehin überhitzte Immobilienmarkt in Israel. Kapital aus Nordamerika und Europa sucht im Nahen Osten auch die Anlagemöglichkeit in Wohnungen. Die Nachfrage danach ist enorm. Und zusätzlich treiben die niedrigen Zinsen für Immobiliendarlehen die Nachfrage weiter an. Gebremst werde der Immobilienboom allerdings durch zu langsame Genehmigungsverfahren. Von einer Immobilienblase will der israelische Wirtschaftslobbyist Dan Kata Rivas deshalb nicht sprechen. Zumindest in der Klage über zu viel Bürokratie sind die Wirtschaftsverbände offenbar weltweit vereint.
Christian Wagner berichtete aus Tel Aviv. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Thomas Schmidt in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.